Talk, der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Heute die Fragestunde mit Oliver Sack und Georgios Panagiotidis.
Hallo und herzlich willkommen zum Beeple Talk, Fragestunde im Februar. Die Fragestunde, in der zwei Leute sich Fragen stellen und sich fragen, warum sie sich Fragen stellen und die Fragen gelegentlich beantworten, bevor die Stundenmarke gerissen ist. Diese beiden Leute, das bin ich, Georgios Panagiotidis, und der Mann, der diesmal am Mikrofon sitzt, um einfach nur mal vom Herzen her zu sprechen. Nicht ganz zuzuhören, genau. Der Spielevater selbst, Olli Sack. Hallo Olli.
Hallo Georgios.
Es ist etwas her, dass wir das letzte Mal miteinander geschnackt haben.
Genau, wir waren ja mal zwischendurch, hatten wir den Versuch, diese 10. Jubiläumsfragestunde schon mal zu machen. Genau. Da hat uns aber die Gesundheit leider ein bisschen dazwischen gefunkt.
Böse Zungen behaupten, es war die Arithmetik, aber ich finde das auch in Ordnung.
Die Arithmetik?
Für den Fall, dass wir nicht bis 10 hätten zählen können.
Ich habe hier Striche gemacht.
Hervorragend. Ich habe es mir auch an meinen Zehen gemerkt, ja. Ich habe extra darauf geachtet, dass ich nicht mal andauernd gegen Sofas laufe, damit das auch wirklich passt mit den Zehen, aber gut.
Hervorragend.
So, das war jetzt genug Karlau auf den späten Abend. Lass uns doch mal dein hochgestecktes Ziel in Angriff nehmen, doch tatsächlich unter einer Stunde oder deine sagenumwogenen 45 Minuten zu bleiben, um die Fragen zu beantworten, welche wir zugesandt bekommen haben.
Genau, weil ich bin der Meinung, man muss sich einfach mal Ziele stecken und
dann gucken, die dann was dabei nicht rauskommt. Erreichen. Genau.
Ja, genau. Aber ohne Ziele ins Rennen ein.
Okay, ich starte mal mit der ersten Frage, die wir geschickt bekommen haben. Das war, nachdem wir den Aufruf gestartet haben. Ich denke, wir starten meistens wir starten immer auf Discord den Aufruf, bevor wir die Fragestunde aufnehmen. Und gelegentlich noch auf den Social Media Kanälen, also auf Blue Sky und ich meine auch auf Mastodon. Ja. Ich weiß nicht, welche anderen Kanäle wir da für diese Fragen benutzen. Wie gesagt, die erste Frage, die wir bekommen haben, war gleich sehr, sehr weit umfassend, aber doch kurz. Und ich zitiere. Wohin bewegt sich Beeple? Fragezeichen. Wow. Kurz auf den Punkt und hat ich will nicht sagen, also Sinnkrisen ist so hochgegriffen, aber zumindest für ein kurzes Innehalten gesorgt, als wir uns überlegt haben, ja. also erstmal, ich vermute mal, die Leute, die gerade zuhören, haben von Beeple schon was gehört, sonst würden sie wahrscheinlich diesen Podcast nicht hören. Von daher, wer wir ungefähr sind, sollte klar sein. Das ist ein Zusammenschluss verschiedener Blogger, Instagrammer, YouTuber, generell Leuten, die mit Brettspielen was am Hut haben und zu Brettspielmedien Inhalte produzieren. Das ist die Bandbreite von Content-CreatorInnen zu KritikerInnen, zu Podcast-Persönlichkeiten und alles, was man so im Sammelsurium finden kann, mehr oder weniger vertreten.
Und Medienschaffenden.
Oder so, genau. Ich habe zum Beispiel gestern wieder aus Knete was geformt. Jedenfalls
Aua.
Jedenfalls, die Frage war, wohin bewegt sich Meeple? Ich führe mal kurz weiter. Beeple, nicht Meeple. Mein Meeple bewegt sich jetzt irgendwie vom Tisch weg. Ich erkläre mal kurz die weitere Erläuterung, die noch kam. Was steht an? Was kommt an neuen Ideen? Wie läuft's? Bleibt alles beim Alten? Das sind ganz schön viele Fragen auf einmal. Olli, gibt es irgendeine Frage, die dir sofort quasi, wo dir die Antwort unter den Fingernägeln brennt, wo du sagen willst, das kann ich beantworten?
Ja, bleibt alles beim Alten? Denke nein. Wir versuchen ja schon immer irgendwo neue Ideen, zurück zu den Ideen, neue Ideen zu haben. Das kann man natürlich nicht steuern. Wir diskutieren dann so eine Idee, die wir haben. Wir diskutieren intern, wie groß soll Beeple sein, wie groß darf Beeple sein, wie groß soll Beeple werden. Wir versuchen, unsere Formate zu stärken und besser zu machen. Und ja, das wäre so was mir jetzt direkt auf der Seele liegen würde.
Ja, also ich glaube, eine wichtige Sache ist, was vielleicht einige vermuten, vielleicht nicht mit Sicherheit wissen oder vielleicht auch falsch einschätzen. Beeple ist, wie ich ja anfangs schon gesagt habe, ein Zusammenschluss verschiedener einzelner Medienschaffenden, wie du es genannt hast. Und das, die Betonung liegt ja durchaus zu einem gewissen Grad auf Einzelnen. Wir machen zwar auch als Gruppe, als Beeple-Gemeinschaft, machen wir verschiedene Projekte. Da gibt es unter anderem halt die Podcast-Formate vor der Spiel, die verschiedenen Verlagsvorstellungen und ähnliches. Da gibt es den Beeple Award, den wir halt auch als Gruppe auswählen, also auszeichnen und so weiter. Es gibt unter anderem die Osterauktion, da komme ich später nochmal zu sprechen. Es gibt verschiedene Dinge, die wir schon als große Gruppe gemeinsam machen, aber das ändert nichts daran, dass wir auch irgendwie alle unsere eigenen kleinen Projekte, unsere eigenen kleinen Plattformen haben und die dann auch betreiben. Und dazwischen bewegt sich das halt immer ein wenig. Das heißt, wir haben immer so verschiedene Gruppen, die halt, wie du gesagt hast, eine tolle Idee haben, das umsetzen wollen und das machen. Ich weiß, dass zum Beispiel, ich hoffe, ich lege jetzt niemandem irgendwelche Sachen in den Mund, aber ich habe es so in Erinnerung, dass die Zusammenarbeit, die von, ich glaube, Spielstil ausging, das Get Together, glaube ich, oder hieß es so? Oder Board Together, so ein Aufhänger, dass halt verschiedene Medienschaffende zu einem Spiel sich irgendwie äußern, so als kleiner Aufhänger und dann so sich so ein bisschen so verschiedene Meinungen dazu haben. Oder generell macht Spielstil ja ganz schöne Sachen über die Kontakte, die zum Beispiel durch Beeple halt einfacher möglich sind. Man kann schneller halt Kontakt mit anderen Brettspiel-Medienschaffenden finden und mit denen zusammen was auf die Beine stellen. Das ist so im Großen und Ganzen, was Beeple so macht. Und diese Art von Dynamik wird halt wahrscheinlich weiterbleiben. Also nicht wahrscheinlich. Die läuft, die bleibt, denke ich.
Es sind ja auch Dinge, die gar nicht so nach außen wahrzunehmen sind. Und da spreche ich jetzt von Dingen, wo wir uns gegenseitig unterstützen, gegenseitig helfen mit Tipps, sei es jetzt Technik, ja, Homepage-Technik, Podcast-Technik oder ähnliches, wo wir ja auch immer wieder untereinander Kontakt haben, uns gegenseitig helfen. Und das ist ja jetzt irgendwo auch nichts, was wir nach außen tragen müssten. Das ist eigentlich eher
Genau.
was, von dem wir im Verbund oder in der Gruppe zehren. Und ja, wie du schon gesagt hast, wir haben ja auch noch andere Dinge nebenher zu tun. Wir haben ja nicht gesagt, wir machen jetzt alle nur Bibel, dann würde es vielleicht wieder anders aussehen. Sondern wir nutzen das auch für uns als Plattform vom gegenseitigen Austausch und versuchen halt nach außen auch noch was zu bieten. Und wenn es natürlich Ideen von außen kommen würden, würden wir uns die auf jeden Fall ja auch anschauen und darüber diskutieren. Warum nicht? Also, wenn jemand hier eine Idee hat, her damit.
Ja, genau, wir begeben sie dann als unsere aus. Aber ja, genau, was die neue Idee angeht, letztendlich ist es wahrscheinlich wie bei jedem Zusammenschluss, der halt nicht hauptberuflich gemacht wird, sondern halt ne, nebenher. Es müssen sich halt genug Leute finden, die da gewillt sind, Energie reinzustecken oder die Sachen voranzutreiben. Und dann findet halt irgendwann, nimmt das Ganze genug Schwung an, dass es dann auch quasi real wird. Ja, und das sind halt so die gleichen Herausforderungen, mit denen sich halt, glaube ich, jede Gemeinschaft irgendwie, jede Gruppe irgendwie ja, auseinandersetzen muss. Und das ist halt bei Beeple auch nicht anders. Wir haben halt, also Ideen werden besprochen, Ideen werden reingeworfen und manchmal klappt es und dann wird was draus. Und manchmal ist es halt auch ein bisschen ein Zehren und ein Ringen, weil eben ja unser aller Zeit begrenzt ist. Aber ja, so sind das halt, genau. Das ist halt kein groß inszeniertes, kein Vier-Jahresplan, was jetzt alles noch kommen wird und irgendwelche Milestones, die wir bis dann und dann erreicht haben wollen. Wir haben ein paar Projekte, so ein paar jährlich, auf die wir uns halt eigentlich immer freuen. Und alles, was vielleicht im Gespräch so sich entwickelt, kann vielleicht mal was werden. Und dann sieht man das auf den Beeple-Kanälen. Also
Genau.
das steht an. Dahin bewegt sich Beeple. So
Kontinuierliche
irgendwie, mal gucken.
Verbesserungen. Wir ändern uns
Ja.
kontinuierlich.
Wir erinnern uns kontinuierlich daran, dass wir uns verbessern wollten. Genau das.
Ja.
Okay, also ja, bevor wir jetzt halt zu sehr ins halbphilosophische abdriften, schlage ich mal vor, wir erden uns ein wenig mit der zweiten Frage.
Wollten wir nicht,
Welche.
wohin, Georgios, stopp. Wohin bewegt sich Bibel?
Ja.
Wollten wir nicht die Osterauktion erwähnen?
Stimmt, du hast recht, die Osteraktion. Irgendwie ist mir kurz entfallen, ich dachte, wir hätten sie am Ende noch erwähnt, aber wir können das sehr gut jetzt erwähnen, denn da passt sie auch hin. Zur Osteraktion kannst du, glaube ich, gerade ein bisschen mehr sagen als ich, weil ich gesundheitlich bedingt nur einhändig unterwegs war.
Okay, dann tu dich mal frei husten nebenher.
Ja.
Osterauktion. Ja, wie jedes Jahr werden wir an Ostern wieder eine Auktion machen mit Spieleschätze, die wir bei uns im Fundus haben oder die uns teilweise auch von Verlagen zur Verfügung gestellt werden. Es werden wieder besondere Exemplare sein, seltene Exemplare, Out-of-Print-Exemplare, signierte Exemplare, Sonderausgaben. Lasst euch da einfach überraschen. Wir werden dann wieder, ich vermute, das weiß ich jetzt aber nicht, 3 Wochen vor Ostern wieder anfangen, 2 Wochen vor Ostern anfangen mit der Auktion und werden das Ganze wieder für einen guten Zweck am Ende in einen Topf werfen. Es lohnt sich auf jeden
Genau.
Fall, allein schon, wenn ich schaue, was ich habe.
Genau, also ich würde auch sagen, also die Highlights hinter, das ist eine Aktion, die Osterauktion für einen guten Zweck. Es werden ausgewählte Sachen aus dem Fundus der halt Bibelmitglieder meistens genommen und da kann man drauf bieten. Generell, ich weiß gar nicht, ob es irgendwie mal angedacht war, Sachen anzufragen. Bisher haben wir es meistens intern gemacht, dass jeder halt so selbst mal schaut, was gibt es denn für Sachen, die ihr spenden würdet, damit andere Leute drauf bieten können. Ich bin nie auf die Idee gekommen zu fragen, ob es irgendwelche obskuren Sachen gibt, die Leute generell interessieren würden. Ich weiß nicht,
Nee.
ob das funktioniert oder nicht.
Nee, das kommt von uns.
Naja.
Das muss
Ja,
spontan kommen. Das soll ja nachher bunte
das ist
Mischung
richtig.
geben nachher.
Das ist richtig. So riesig, also ich kann nur jetzt für meine Sammlung sprechen, aber sie ist nicht so riesig genug, dass ich da quasi irgendwie große Auswahl hätte, was ich alles beisteuern könnte. Aber gut, ja,
Ja.
Osterauktion, coole Sache. In den nächsten Wochen steht sie an. Haltet Augen auf den üblichen Kanälen, auf denen Bibel Sachen äußert, wie unter anderem halt den Discord. Also schaut auch da rein. Und ja, vielleicht gibt es irgendwas richtig Cooles, worauf ihr bieten wollt, für einen guten Zweck.
Garantiert. So,
So, jetzt aber.
Georgios, du wolltest dich zurücklehnen,
Richtig,
weil
richtig. Ich lehne.
Frage 2, da tue ich mir jetzt ein bisschen schwer mit Vorlesen von der Logik her. Also die Frage kommt von Max aus München, schreibt er. Aus München.
Der Name kommt mir so bekannt vor.
Ja,
Hatten
ja.
wir da nicht mal schon eine Frage? Ja, ich
Nee,
weiß nicht, ob
glaube
wir dann
ich.
die Frage wirklich nehmen
Nee.
wollen, wenn wir ja schon mal eine hatten.
Nee, ich tue mich eher schwer damit, dass jemand aus München, also München, die Frage in seinem Dialekt stellt, das doch eigentlich gar nicht sein Dialekt ist.
Ach
Weil,
so.
oh, er schreibt ja aber auch, Grüß Gottle. Das heißt erstmal Servus, da wo er herkommt. Dann schreibt er, ihr zwei Segel. Da hat er recht. Er meint, mir hätte der Frage von ihm verschlampert. Wir haben eine Frage von ihm verloren. Ja, haben wir. Mein Fehler, gebe ich zu. Und er hat sich bemüht, die Frage nochmal an uns zu stellen. Und zwar, er hätte letztes Mal wissen wollen, ob mir denket, dass die große Spiele auf dem Boardgame Geek nur deshalb so hoch bewertet werden, weil die Leute brutal viel Zeit hätten, um die Dinger so lang zu spielen, bis es checkt hätten. Also, bis sie mal Klick gemacht haben und sagen, ach, so funktioniert es. Und der Kunde so hinteraus, ah, das Spiel ist ja gar nicht so schlecht. So, jetzt ist halt die Frage von ihm. Muss ein gutes Spiel gleich beim ersten Mal Spaß machen? Oder wie oft muss ich spielen, bis es endlich Spaß macht? Da werfe ich natürlich zuerst mal ein, ist es eigentlich ein Spiel, bei dem es um Spaß geht? Oder ist es eher so ein ernstes Spiel? Kann ich Weimar spielen, dass ich Spaß habe? Gegenüber, Entschuldigung, ich muss es ganz hart sagen, kann ich Tabu spielen, bis ich Spaß habe? Nee, aber Weimar. Weißt du, wie ich es sagen möchte?
So ungefähr, ja. Ich würde kurz mal vorausgreifen, weil die erste Teilfrage noch mal kurz. Ich bin nicht der Meinung, dass die Leute die Spiele so oft spielen, bis sie verstanden haben und dann ihre Bewertung abschicken. Eher das Gegenteil. Aber die Frage, die nachkommt, finde ich halt auch sehr interessant. Wie oft muss ein Spiel sofort Spaß machen oder wie oft muss man es spielen, bis es Spaß macht und so?
Ja.
Das ist ein lustiger Aufhänger. Also erstmal, Ich umschiffe mal den Begriff Spaß, weil ich den auszuklamüsern finde ich jetzt gerade nicht so spannend. Da kann sich jeder denken, wie er oder sie das differenzieren möchte. Ich bin allerdings durchaus der Meinung, dass ein Spiel idealerweise schon beim ersten Mal ansatzweise Klick machen soll. Also im Sinne von, ein gutes Spiel zeigt sehr früh, worum es geht, was es bieten kann und gibt einem Gründe, weshalb man es spielen sollte. Oder weshalb man vielleicht Lust haben könnte, es zu spielen. Das heißt nicht unbedingt, dass es sofort Spaß macht. Das heißt auch nicht unbedingt, dass es sofort, dass man es sofort super gut spielen kann. Aber ein gutes Spiel hält halt nicht hinterm Berg damit, worum es eigentlich geht. Was eigentlich der Kniff des Ganzen ist, was das Besondere daran ist. Ich habe da eine, ich will es nicht Hassliebe nennen, weil das sowohl das eine Wort als auch das andere Wort, ich glaube, zu extrem ist. Aber ich hadere oder ich ringe seit Monaten mittlerweile wieder mit ARCs. Die Leute, die mich andernorts schon mal drüber haben fluchen hören oder reden hören, werden jetzt schmunzeln. Und ich finde, das ist durchaus ein Spiel, welches nicht schlecht ist, aber sich sehr querstellt, um deutlich zu machen, worum es geht. Und ich fand das, und ich finde das auch jetzt immer noch sehr frustrierend an dem Spiel. Und das ist etwas, was ich denke, was gutes Design und was gute Spiele einfach minimieren können. Also, dass sie halt eben nicht 5, 6, 12 Partien brauchen, bis du das Gefühl hast, ah, okay, ich glaube, ich weiß jetzt, worum es geht. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum das Spiel Spaß machen soll. Das, ich erwarte schon, dass halt, dass man mittlerweile schon das ein bisschen runterschrauben kann.
Ja, ich sag
Weißt du, was ich damit
eher,
meine?
ja, der Spaß muss bei der ersten Partie muss der Spaß kommen, weil nur dann habe ich auch die Lust, das Spiel zu entdecken, tiefer reinzukommen und eben dieses Klick zu suchen. Mein Beispiel wäre jetzt, jetzt hast du ein neues Spiel, da ist eine Grammarleiste dabei mit 0 bis 50 und dann hast du noch Tokens dabei, 100, 150, 200. Das suggeriert ja schon, ich kann irgendwo 150 Punkte machen. Jetzt habe ich bei der ersten Partie vielleicht 100. Ich habe es verstanden von den Regeln. Ich hatte Spaß beim Spielen. Aber ich habe immer noch das Gefühl, irgendwo fehlt noch dieser letzte Kniff, dieser letzte Dreh, die Taktik, um hier weiterzukommen. Weil die packen ja nicht die Chips mit 200 Punkte da rein, wenn du das nicht erreichst. Das heißt, irgendjemand muss es ja mal erreicht haben, sage ich mir. Und dann, wenn ich beim ersten Partie habe, ich habe es verstanden, ich habe Spaß an dem Spiel, es hat mir gefallen. Dann habe ich auch Lust, und das sind jetzt die Wörter, Spaß, Gefallen, Lust, das weiter zu entdecken und eben auszufeilen. An welchen Rädchen muss ich drehen? Kleines Beispiel, Stefan Feld, egal wo. Ich muss einfach die Rädchen finden. Und je nachdem, wie ich an den Rädchen drehe und wie ich das Getriebe zusammenbaue, kommt am Ende was anderes raus. Und das ist dann aber eher, finde ich dann wiederum, eher spannend. Denn den Spaß am Spiel, den brauche ich von der ersten Partie bis zur letzten. Weil sonst mache ich es nicht. Also muss man da wirklich ein bisschen differenzieren.
Ja, ich würde, mir ist gerade nämlich noch so ein anderes Erlebnis eingefallen, das ich vor kurzem hatte, mit einem anderen Spiel. Also erstmal der Gedanke, der mir vorhin kam, als du das beschrieben hast mit der Punkteleiste. Das war ja genau mein Erlebnis mit Cora damals. Ich habe Cora gespielt, habe mich gefragt, wie zum Deibel kommt man irgendwie über 50 Punkte oder über, weiß ich mal, oder 90 Punkte, was auch immer das war. Also genau das, was du beschrieben hast. Und das hat mir irgendwie den Ansporn gegeben, da weiter rumzuschrauben, bis es dann irgendwann mal geklappt hat. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, ich würde noch mal quasi noch tiefer reingehen in das Konzept des Spaßes und vielleicht mal das Wort Spaß kurz ausblenden, weil Spaß halt doch sehr viel mit triviale Unterhaltung zu tun hat, mit Leichtfertigkeit oder Leichtfüßigkeit und generell nichts Ernsthaftem und so weiter und so fort. Und weil du ja vorhin gesagt hast, kann man bei Weimar Spaß haben.
War ja nur ein
Das ist ein Begriff,
Beispiel.
der einem. Ja, aber das ist
Ich
halt
habe ein
ein Begriff, der mit
Beispiel.
der Thematik. Ja, das ist halt so ein Begriff, der bei der Thematik so ein bisschen ins Stolpern gerät. Weil denkst du, ha, Spaß, Weimar Republik, was ist daran lustig? Weil der Gedanke, der Sprung immer da ist, etwas, was Spaß macht, ist halt lustig, ist halt heiter, ist halt, ne, führt zu guten Laune. Und das, das beißt sich ein bisschen mit dieser Thematik. Und ich glaube, es ist vielleicht interessanter, diesen Begriff anders zu fassen, diese Begeisterung, die man fürs Spiel empfinden kann, dieses Interesse, diese Neugier. Und zwar mit diesem Gefühl der mit dem Gefühl dieser des Erlebten, der erlebten Selbstwirksamkeit. Oder wie es neudeutsch heißt, mit dem Gefühl der Agency. Das Gefühl, ich tue etwas, es passiert etwas, irgendwie, ich komme irgendwie voran, ich erreiche etwas, Dinge verändern sich. Also ich als Spielender habe vielleicht nicht alles durchschaut, und aber ich bin halt kein, ich bin nicht so ein hänge so nebenbei und führe einfach nur blind die Regeln aus, und ich verstehe eigentlich nicht, wie mir geschieht, sondern hey, ich habe hier ein Ziel, ich habe eine Aufgabe, die verfolge ich, und ich fälle Entscheidungen, und wenn ich Entscheidungen fälle, merke ich, wie ich halt vorankomme. Dieses Gefühl so, ich kann etwas erreichen, ich kann etwas verändern, ich kann etwas tun, und das hat Konsequenzen zur Folge, die ich auch so haben will, vielleicht in irgendeiner anderen Form. Und ich denke, das vereint ganz viele, vielleicht sogar alle Spiele zu einem gewissen Grad. Der Moment, wo wir reinkommen und das Gefühl haben, hey, ich bin drin, ich kann was tun und ich kann Entscheidungen fällen, ich kann Karten spielen, ich kann irgendwelche Sachen verschieben, und dann komme ich meinem Ziel, was auch immer es sein mag, wie ich es mir auch gesetzt habe, näher, und ich verstehe auch irgendwie hier, also ich merke halt, dass ich das tue, dass nicht die Regeln von alleine irgendwie laufen und ich einfach nur was anstoße, sondern meine Entscheidungen verändern Dinge. Und das ist ein richtig gutes Gefühl. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz viele Menschen am Spielen reizt.
Genau, ein positives Gefühl mitzunehmen.
Genau, und die Selbstwirksamkeit, und die kann man halt auch bei Weimar haben. Und
ich habe nur einen Titel gesucht, der irgendwie ernsthaft klingt.
Nee, natürlich. Also, ich sag's auch nur, weil ich kann zu Weimar mittlerweile tatsächlich was sagen, weil ich meine Partie gespielt habe. Aber ich finde das Beispiel total gut, weil es eben genau das macht. Also das, was Leute halt an ein Spiel bindet, was sie fesselt, was sie begeistert, was sie mitnimmt, wird halt, wie soll ich sagen, im Allgemeinen, also im Normaljargon sozusagen, als Spaß bezeichnet, weil jeder so ungefähr eine Vorstellung davon hat. Aber man kommt dann in Erklärungsnöte, wenn das thematisch irgendwie nicht mehr so passt. Und wenn man halt das ein bisschen anders betrachtet, was es eigentlich ist, was uns so begeistert am Spiel, dann macht das auch Sinn. Unabhängig davon, ob das Thema ernst ist oder lustig, absurd oder halt einfach nur komisch. Ich meine, ich habe hier ein kleines Kartenspiel, da geht es einfach nur um das in Schlange stehen vor einem, vor mehreren Aufzügen. Also drei Aufzüge, man muss sich dahin irgendwie anstellen und versuchen, als Erster reinzukommen. Das ist jetzt nicht unbedingt hier irgendwie Abenteuerlust und irgendwie brachiale Konfrontation. Hast du nicht gesehen, aber es macht halt Spaß. Es ist halt, ich tue etwas, Dinge verändern sich, und das finde ich irgendwie witzig. Das gibt mir etwas, dass ich spiele und dass etwas passiert. Das ist ganz, 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 ganz banal runtergebrochen. Ich tue etwas, es hat Konsequenzen zur Folge und die anderen Leute müssen darauf reagieren. Oder sei es auch nur, dass die Situation des Spiels sich dadurch verändert. Das ist irgendwie, das ist halt die Art von Feedback und Bestätigung, die Leute, glaube ich, wirklich an Spielen schätzen. Auch wenn sie sie nicht immer so in Worte fassen, sondern einfach nur Spaß nennen.
Ist nur die Frage, wie wir jetzt die Kurve wieder kriegen zur Boardgame-Geek-Bewertung.
Das ist ja das, ich glaube, das ist nicht so kompliziert. Aber ich meine letztendlich die Begeisterung. Ich hatte das nämlich letztens vor ein paar Tagen, habe ich irgendwie, um mich mal gedanklich abzulenken, habe ich mal ein altes Spiel ausgepackt, was super kompliziert war. Und dann habe ich das einfach mal solo ein bisschen rumgespielt. Und ich habe genau diese Erfahrung gemacht. Plötzlich hat das irgendwie als Klick gemacht. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, hey, ich tue etwas, Dinge verändern sich, es werden interessante Situationen daraus. Ich war irgendwie involviert in dem Geschehen, weil meine Entscheidungen halt Sachen verändert haben. Und das hat mir so ein bisschen vor Augen geführt, so, dass es nicht das Thema ist, es ist nicht unbedingt der Wettkampf, es ist nicht das Puzzle oder sonst was. Es ist einfach nur die ganz primitive Sache, von wegen, ich tue etwas und es hat was zur Folge und dadurch entsteht eine neue Aufgabe und dadurch entsteht halt dieses Hin und Her zwischen mir und den Spielmechanismen oder halt die verschiedenen Rollen, die ich an diesem Spiel dann hatte, dass sich Dinge verändern, dass ich irgendwie die Situation habe, die sich kontinuierlich verändert und mir neue Aufgaben stellt und so, dass dieses Ganze zusammen, wie das alles zusammenhängt, hat mir Spaß gemacht, hat positive Emotionen geweckt. Und diese Begeisterung, diese Freude daran, die will man natürlich auch irgendwie in Worte fassen oder vielleicht anderen Leuten mitteilen, gerade wenn man halt so begeistert ist davon. Und das geht zum Beispiel mit Zahlen. Das geht zum Beispiel, dass man sagt, ah, das hat so viel Spaß gemacht, ich habe irgendwie 6 Stunden lang dieses eine Spiel gespielt, da hier 8 Punkte auf The Board Game Geek. Ach, lass es 9 sein. Das finde ich jetzt absolut nachvollziehbar, dass gerade Leute, wenn sie halt erstmal von einem Spiel begeistert sind, dass das eine Form ist, dem Ausdruck zu verleihen. Neben dem, ne, allen Kumpels zu erzählen, wie toll dieses eine Spiel war und die müssen das unbedingt spielen. Kennst du schon so und so? Das ist so toll. Das ist die eine Sache. Aber da war ja in dem Fragenkonglomerat war ja noch eine etwas, sagen wir mal, zynischer Gedanke.
Und zum Beispiel, wenn man da genug Geld, ja. Geld ausgeben. Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade noch sagen. Nicht, dass wir hier vom Max aus München noch mal eine Frage unterschlagen, um Gottes Wille.
Ja, das ist deswegen auch diese gründliche Antwort.
Ja, sonst kriege ich eine Goschner nächstes Mal. Ja, weil er denkt halt, also ist auch jetzt eine Theorie, die er aufstellt, oder eine These, ob die Leute, die viel Geld ausgeben haben für das Spiel, oder zum Fenster rausgeworfen, will ich jetzt nicht sagen, aber so ähnlich hat er es in der Frage geschrieben, dass die dann das für sich rechtfertigen müssen, indem sie eine gute Note geben. Glaube ich eher weniger, weil es wäre ja selbst belogen. Also ich gebe eine gute Note, weil ich habe ja dafür viel Geld ausgegeben. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube, es ist halb richtig. Ich glaube, wo ich dir auch zustimmen würde, dass es nicht zutrifft, ist, dass es ein bewusstes sich selbst anlügen ist. Das ist es mit Sicherheit nicht. Niemand sagt, oh, ich habe so viel Geld ausgegeben, ich mag das Spiel eigentlich gar nicht. Aber bevor ich das offen zugebe, erfinde ich irgendwas. Ich glaube, stimme ich dir zu, ich glaube, niemand tickt so. Das auf jeden Fall. Was ich aber auch glaube, was ich für sehr viel wahrscheinlicher halte, ist, dass diese Art von dem Spiel gegenüber nachsichtiger sein, kulanter sein, die Stärken sehr viel stärker wertzuschätzen und die Schwächen runterzuspielen, dass das durchaus stattfindet, wenn man da finanziell erstmal ordentlich investiert ist. Wenn man das Gefühl hat, oh, das war ich habe ganz viel Geld dafür ausgegeben, dann findet auf unterbewusster Ebene schon eine quasi, man hält sich mit der Kritik ein bisschen zurück. Man versucht doch zu schauen, ach, vielleicht ist diese Schwäche, die ich da in der ersten Partie hatte, gar keine richtige Schwäche. Vielleicht ist sie ja doch ein bisschen anders. Und zwar weniger ein bewusstes sich selbst anlügen, sondern einfach, man gibt dem Spiel eine andere Chance. Vielleicht auch mehr Chancen, als man einem Spiel geben würde, an das man überhaupt keine Bindung hat. Wenn man zum Beispiel bei einem Spielabend eingeladen ist, wo irgendjemand anders ein Spiel gekauft hat und irgendwie man das zusammen spielt, da ist man vielleicht, Moment, ich muss einschränkend sagen, ich habe es so erlebt, dass es Leute gibt, die so ticken. Ich habe auch Leute erlebt, die da ein bisschen, sagen wir mal, gastfreundlicher, umsichtiger sind, die zum Beispiel nicht den Kauf des Spiels eines anderen einfach in der Luft zerreißen, weil sie keinen Spaß hatten. Aber schon, man ist halt schon, wenn man halt kein Investment in ein Spiel hat, außer die 20 Minuten, die 3 Stunden, die man gerade mit dem Spielen verbracht hat, dann fällt das auch wirklich einfach zu sagen, ja, das war blöd. Das fand ich doof, hat mir nicht gefallen. Unfair, war nicht unausgeglichen, wie auch immer.
Ja, man könnte auch sagen, diplomatisch sagen, gut, dass ich es nicht gekauft habe, sondern du.
Genau. Das ist ja auch, also was so irgendwie einen unhöflichen Diss angeht, ist das schon ziemlich weit oben. Aber ich kann mir das eher, für mich macht es mehr Sinn, dass Menschen, die halt eben nicht in irgendeiner Form in das Spiel investiert haben, dass da die Kritik schneller fällt als Leute, die was investiert haben, die dann eher zurückhaltender sind mit der Kritik und erst vielleicht 3, 4, 5 Partien brauchen, bis sie sagen, nee, doch, diese Stelle ist doof. Ich habe es jetzt 3-mal probiert, ich habe es jetzt 4-mal probiert, bis ich irgendwie diesen einen Regelmechanismus vielleicht mal anders gemacht habe, hier mal anders gemacht habe. Aber nach 5-mal sagen sie dann, okay, dann jetzt gebe ich auf, ist wirklich nicht so toll, ist halt speziell, ist nicht mein Fall, wie auch immer. Aber das denke ich schon, dass Leute halt kulanter sind mit Spielen, für die sie viel Geld ausgegeben haben. Nicht, weil sie sich selbst anlügen, das nicht, schon gar nicht vorsätzlich. Aber weil sie halt natürlich hoffen, dass das, wofür sie Geld ausgegeben haben, halt sich irgendwie noch auszahlt für sie. Und da macht man halt, vermutlich mal, machen die meisten Leute eben kein vorschnelles Urteil. Also wenn ich irgendwie mir ein Spiel für 350 Euro geholt hätte, würde ich nach der ersten Partie auch nicht sagen, ja, das ist Mist.
Nee, das suchst du den Grund.
Verkaufe ich gleich was. Genau, Einmal das, aber man gibt dem Spiel halt noch eine Chance. Man guckt vielleicht auch nicht so, man ist vielleicht nicht ganz so hart in seinem Urteil. Das denke ich schon. Und das ist, glaube ich, auch kein Vorwurf. Das ist, glaube ich, ganz menschlich. Das sind die meisten Menschen so. Aber ja, ich denke schon, dass wer Geld für ein Produkt ausgibt, der ist kulanter in seinem Urteil. Wenn dem nicht so wäre, dann würden wir ja alle keine Brettspielkritiken schreiben, sondern würden einfach nur die Amazon-Rezension lesen. Das sind Leute, die das Produkt gekauft haben. Und ja, aus manchmal sehr fragwürdigen Gründen halt ihre Sterne verteilen.
Schön gesagt.
Ja, haben wir jetzt noch irgendwas vom Max übersehen? Sonst gibt es wieder eine erboste Nachricht.
Ach, ich schau mal.
Ich befürchte nämlich.
Liebe Grüße, hat er gesagt, die schicken wir natürlich zurück. Liebe Grüße nach München, ja, Max.
Genau, kannst du gleich wieder haben. Geht direkt
zurück.
Genau.
Darauf eine Weißwurst mit Curry-Ketchup. So, werden wir ernster, Georgis?
Mal gucken. Schauen wir mal, ob wir ernst werden.
Einen moralischen Tiefpunkt, bisschen die Laune verdeben. Nein, einfach ein krasser Themenwechsel.
Ich finde, das geht direkt ineinander über. möchtest du zitieren? Wir haben mich noch, der werte Florian hat uns mehrere Fragen gestellt und eine davon lesen wir jetzt gleich mal vor. Genau. Beziehungsweise liest Olli vor.
Ja, und zwar beruht es jetzt auf einer Branchennews von der Jürgen. Also welcher Jürgen? Der Jürgen, genau der Jürgen steht hier.
Ich finde es halt gut, dass einige Leute halt einfach einen Artikel im Namen haben. Ich finde, das ist wichtig. Auch bei Bibel sollte Leute geben, die einen Artikel im Namen haben. Und der Jürgen ist dafür prädestiniert.
Genau, du hast ja einen aus Georgius, genau. Aus Berlin. Das ist ja fast schon Adelstitel.
Aus Berlin.
Hervorragend.
Richtig, richtig.
Alter deutscher Adel.
Richtig. Alter berlinischer Adel.
Ja, genau. Helas. So, auch das. Die Frage, die ihm gekommen ist, also er hat die Frage jetzt nicht aus der Branchennews mitgebracht, sondern die Branchennews hat ihn auf eine Frage gebracht. Und zwar möchte er wissen, muss die Brettspielszene aktiver gegen Neonazis und den Aufstieg der AfD Stellung nehmen? Fragezeichen, Zitat Ende. Er schreibt weiter, mein Eindruck ist, dass Diversity und Umweltschutz gerade out sind. Generell aber auch in der Brettspielblase. Stattdessen wird es zum normaler Krieg zu spielen oder gar den Zweiten Weltkrieg völlig verzerrt in Spiele zu verpacken. Kann ich jetzt nicht sagen, spiele ich nicht sowas. Wenn ihr die Frage nicht in der Folge besprechen möchtet, doch wollen wir, versteht ihr das? Ja, das nicht jeder will sich politisch äußern, richtig. Gerade im Hobbybereich, ja. Deswegen will ich es für mich eigentlich auch kurz machen.
Ich habe viel zu sagen. Ja, leg los.
Ich leg kurz los. Ob mir jetzt als Szene alle etwas machen müssen, daran stört mich schon das Wort muss. Ich glaube, es ist eher ein sollte. Wir sollten uns bewusst sein, wie es uns geht. Wir sollten uns bewusst sein, in welcher Zeit wir leben. Und wir sollten uns bewusst sein, was auf uns zukommen können, wenn wir maßgeblich, offensichtlich, eventuell falsche Entscheidungen treffen. Wir müssen uns bewusst sein, was für Leute rumrennen und schauen, was die uns erzählen. Wir sollten nicht alles glauben, wir sollten viel mehr hinterfragen. Beziehungsweise sage ich hier, wir müssen mehr hinterfragen. Ob jetzt wir sagen müssen, eine ganze Szene, eine ganze Gruppe muss sich explizit dagegen stellen als Ganzes. Dieses Muss stört mich. Dieses Sollte gefällt mir besser. Wir sollten zusammenstehen, wir sollten zeigen, dass wir mehr sind und wir sollten zeigen, ich hätte am liebsten gesagt, wir sollten zeigen, dass es noch normale Menschen gibt. Aber das scheint ja auch schwer zu sein. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, auch mit politischen Äußerungen. Ich mache es normalerweise ungern. Ich versuche mich da wirklich ein bisschen rauszuhalten, ob man das jetzt richtig findet oder nicht. Aber speziell bei dem Thema bin ich ganz klar für ein Nein und ich bin dagegen. Also. Habe ich mich
jetzt eine leicht andere Meinung?
Nein.
Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht.
Gut.
Ich habe, glaube ich, leicht andere Meinung, aber nicht inkompatibel, sondern durchaus kompatibel. Also der erste Punkt, wo ich nicht ganz mitgehen kann, ist das Müssen. Ich denke, das Müssen ist an der Stelle schon richtig. Weil wir halt eben, also in Anbetracht der Sache, dass wir als Brettspielszene quasi nur ein Teil einer sehr viel größeren Szene, einer größeren Landschaft und einer größeren Bevölkerung sind und eigentlich gewisse grunddemokratische Tendenzen einfach verteidigt werden müssen und nicht irgendwie optional können, finde ich, dass das schon notwendig ist. Die Frage ist, also in der Frage werden ja speziell quasi zwei Gruppen genannt, die, also eine Gruppe genannt, die AfD und / die Neonazis. Ich finde das dahingehend schwierig, weil ich denke nicht, dass das die einzigen Problemherde sind. Ich denke, dass das, wenn das einfach nur so die klassische Geschichte, ne? Wenn das nur so einzelne kleine Grüppchen sind, die so ein bisschen Stunk machen, gegen die man isst, okay, dann kannst du einfach sagen, an meinem Tisch spielen keine Nazis, schön, an meinem Tisch auch nicht, an meinem Tisch spielt auch niemand, der den Epstein-Files steht, schön. Also das bringt halt nichts. Also man kann das gerne so handhaben, alles schön gut, aber das ist halt so, wie heißt es im Englischen, schön, low-hanging fruit. Das ist so eine einfache Position, die man einnehmen kann, die man sicherlich, wenn man in einer Situation ist, wo so etwas relevant wäre, also wenn man tatsächlich in einem Raum ist, wo halt irgendein AfDler oder Nazi sich an meinen Tisch setzen will, dann kann man ganz klar sagen, nee, mit dir nicht. Aber ich habe solche Situationen nicht. Also ich kenne halt solche Leute nicht. Ich glaube, das geht vielleicht einigen Leuten so, dass sie vielleicht mit solchen Menschen einfach keinen Kontakt haben, weil man sucht sich ja seinen bekannten Kreis irgendwo ein wenig aus und entweder man hat die Leute schon aussortiert, dann findet man sie nicht, oder man hat sie nicht aussortiert und dann muss man, glaube ich, die schwierigere Frage stellen. Und zwar, warum finde ich das okay, dass solche Leute quasi mit mir an einem Tisch sitzen? Oder vor allem viel wichtiger, was wahrscheinlich häufiger der Fall ist, wie gehe ich mit Leuten um, die sagen, ja, AfD finde ich auch schlimm, aber an manchen Punkten haben sie recht. Aber die sind ein bisschen zu weit. Aber ich verstehe, warum Leute sie wählen. Aber ich verstehe, was sie da erreichen wollen. Aber all diese Positionen, die es da gibt. Und das ist halt so die braune Soße, die halt eben nicht ganz klar aufhört an den Leuten, die halt mit braunen Hemden und roten Armbinden rumlaufen. Oder den Leuten, die in der Schweiz leben, aber hier die Politik irgendwie die Gesellschaft zerstören wollen. Es gibt da so viele Leute, die dazwischen sind, die sich so ein bisschen hin und her finden. Und ich glaube, das sind die Menschen, denen man ins Gesicht schauen muss, wenn man mit ihnen redet. Mit denen man halt auch, die man auch zur Rede stellen muss. Das ist, glaube ich, das, was man irgendwo als Brettspielszene machen muss. Man muss sagen, man muss halt früher einfach mal den Strich ziehen und sagen, nee, das kannst du jetzt nicht einfach so über flüchtende Menschen sagen. Oder nee, das kannst du nicht einfach so über Transpersonen sagen. Oder all diese Sachen, das sind diese unangenehmen Gespräche mit den Leuten, die man eigentlich gut kennt, die man eigentlich auch mag. Aber wenn sie halt Sachen sagen, die nicht okay sind, dass man die halt eben nicht unkommentiert stehen lässt. Das ist halt das Schwierige, das ist das Unangenehme. Das ist das, worum wir uns immer drücken wollen, indem wir halt auch sagen, okay, damit lege ich mich nicht an, weil ich kann es ja irgendwo verstehen, aber wenn mir irgendwo ein richtiger Nazi vorkommt, den schicke ich direkt nach Hause. Und dahinter dürfen wir uns, glaube ich, nicht verstecken. Ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, uns quasi nur die schlimmsten Buhmänner zu suchen und zu sagen, mit denen nicht, sondern dass wir uns auch die Leute anschauen, mit denen wir spielen und sagen, und vielleicht mal Augen und Ohren aufhalten und mit denen halt das Gespräch suchen, zu sagen, wieso sagst du denn sowas? Wieso sagst du denn von wegen, das stimmt doch, dass irgendwie die ganzen Zahnarzttermine nicht mehr klappen. Warum wiederholst du diesen Unsinn von einem Sozialsystem, das nicht bezahlt werden kann, weil es von irgendwelchen, Bürgergeldempfängern ausgenutzt wird? Das stimmt doch alles nicht. Das ist doch alles absurde Propaganda. Das sind halt die unangenehmen Gespräche. Und da finde ich halt, da ist das Muss angemessen. Weil das ist die einzige Möglichkeit, wie wir quasi in unserem kleinen Kreis und letztendlich der kleine Kreis, in dem wir uns immer bewegen, ist das, was wir wirklich beeinflussen können. Ich werde nicht Einfluss auf Menschen nehmen können, mit denen ich keinen Kontakt habe, aber die vielleicht entscheiden. Also die Politiker, die hier im Berliner Senat sitzen oder die im Bundestag sitzen, auf die kann ich nehme ich keinen Einfluss. Auf die kann ich keinen Einfluss nehmen. Die kann ich mit meiner Meinung nicht beeinflussen. Die werden über 25 Ecken, ach, selbst über 25 Ecken werden nichts von mir mitbekommen. Aber die Menschen, mit denen ich tagtäglich zu tun habe, die Menschen, die zwischendurch mal Kommentare von sich geben, wo man denkt so, ach, jetzt, ich habe keinen Nerv dafür. Ich habe irgendwie für mich jetzt nicht mit dir streiten. Komm, lass uns das Thema wechseln. Das sind die Menschen, die wir beeinflussen können. Das sind die Menschen, die wir irgendwie für ein bisschen, denen wir auch zeigen können, wie du es gesagt hast, Olli, denen wir zeigen können, wir, die Gemeinschaft, die Leute einbezieht, die halt vielfältig ist, die bunt ist, die inklusiv ist, die divers ist, die die Menschen als gleichwertig behandelt. Wir sind mehr. Und das zeigen wir, indem wir halt Gesicht zeigen, wenn solche Menschen sich äußern. Wenn solche Menschen sich wohlfühlen in unserer Gegenwart, um solche Sachen zu sagen. Und das ist halt eben das, was, ja, das ist das, was wehtut. Und das ist das, was gemacht werden muss. Da habe ich leider auch keine bessere Antwort drauf.
Ja, aber noch eine kleine politische, wie sagt man, Erziehungsauftrag. Du kannst was tun. Und jeder kann was tun, indem er nämlich auch zur Wahl geht. Weil wenn du mal schaust, was wir für Wahlbeteiligung haben, das ist ja so richtig schlecht. Und dann die Gruppe derer, die laut schreien, ist eine Behauptung von mir. Ein Großteil geht nicht zur Wahl. Also wenn ich wählen gehe, darf ich meckern. Wenn ich nicht wählen gehe, darf ich nicht meckern. Meine Meinung.
Ja, Wahlen, wenn sie denn mal kommen, sind auch ein nicht triviales Mittel. Aber es ist nicht das Einzige, es darf nicht das einzige Mittel sein. Wie man Gesicht zeigt, wie man politisch aktiv wird, wie man halt nicht mal politisch aktiv werden. Also ich erwarte nicht, dass jeder sich irgendwie in irgendwelchen ehrenamtlichen Vereinen irgendwie stark macht, für mehr Diversität in allen möglichen Vereinen sich anmeldet und so. Das fällt nicht in den Bereich, den ich als müssen bezeichne. Aber halt eben, wie du gesagt hast, Bewusstsein, zuhören, aufpassen und dann halt auch mal laut werden. Und in dem Sinne von mal was sagen, Leute zur Rede stellen, auch Leuten mal zu sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, was du da sagst. Man muss ja Leute ja nicht angreifen direkt, aber man muss halt deutlich machen, dass bestimmte Äußerungen, auch wenn sie noch so irgendwie als Scherz gemeint, in Wut gesagt, in wie auch immer, man muss schon deutlicher Grenzen ziehen, zu sagen, dass bestimmte Positionen halt einfach nicht in Ordnung sind. Also nicht nur von wegen Teil des demokratischen Spektrums und gehört werden müssen, sondern einfach, nee, das ist nicht vereinbar mit Werten, für die ich in diesem Land irgendwie mich stark machen möchte. Und dazu gehören halt solche Sachen wie, Florian hat es erwähnt, Diversity, Umweltschutz, Inklusion, alles, was dazu gehört.
Ja, und ganz wichtig, falls es an euch in Berlin vorbeigeht, wir haben am 8. März hier Landtagswahlen in Baden-Württemberg.
Baden-Württemberg.
Ja, da gibt es gibt Alternativen zur Alternative. Und bevor ich diese braun-blaue Alternative wähle, wähle ich zum Beispiel, wenn ich überhaupt nichts mache, Leute, dann geht hin und gebt, ich sehe es gerade hier auf der Liste, habe nie was davon gehört, ich sehe es jetzt im Moment zum ersten Mal, Partei für Verjüngungsforschung. Super.
Kann nicht
schlimmer werden.
Also ich will noch kurz noch einschieben, es gibt in der Tat Alternative zur Alternative und das hat die Glöckner auch gesagt, die wird doch die CDU, das ist ja quasi die Alternative zur Alternative, die gleiche braune Soße. Ach, was soll's. Wenn man sich anschaut, was Lindemann so von sich geben, es kommt nicht von ungefähr, dass da immer wieder irgendwie ordentlich geschimpft wird, was da geäußert wird und wie nah das leider an den Äußerungen der AfD ist. Da würde ich ziemlich genau hinschauen, auch wegen, wer noch guten Gewissens halt die schwarzen Socken wählen kann. Und das ist, es ärgert mich immer wieder, dass diese Partei sich so total aufgegeben hat.
Dann scheidet ja die Verjüngungsforschung auch aus, weil sonst wird ja die ein oder andere Nase da oben ja jünger und bleibt noch länger dabei.
Also, genau. Ich glaube,
ist auch wieder nichts.
Ich glaube, bevor wir ja. So, ich glaube, wir haben, bevor wir uns jetzt noch, bevor ich mich jetzt vor allem noch weiter in die politisch diskutable Ecke manövriere, um kurz zusammenzufassen, ja, man muss. Das Wie, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich bin der Meinung, im alltäglichen Leben Aber das heißt nicht, dass es nicht auch zur Wahl wichtig ist. Und ja, einfach nicht wegschauen, ne? Nicht durchgehen lassen, nicht von wegen sagen, ne? Nicht mein Zirkus, nicht meine Affen, sondern die unangenehmen Gespräche halt auch suchen. Also die unangenehmen Gespräche vor allem auch annehmen.
Und wählen gehen.
Das hilft, ja. Okay, jetzt wollten wir was Lustigeres machen.
Jetzt kratzen wir die Kurve hier wieder ganz krass. Ich habe hier einen Zettel. Wo ist mein Zettel?
Hilfe. Ich habe ihn nicht. Ich habe es hier nur digital. Aber ich kann es mal kurz zitieren.
Ah, ich habe es. Das lag gut, daran, dass du hast meine Reihenfolge geändert. Das bin ich hier ganz durcheinander.
Ja, ja. Bin ich Zeitreisender.
Also, Frage Nummer 4. Nee, 3.
Doch.
Nein.
Doch.
4. Aus 2 wurde 3 und dann 4.
Ich sage, Arithmetik ist für uns eine ziemlich große Hürde.
Ja,
ich habe es Anfang des Podcasts auch gesagt, es ist wahr.
Ich hab mich vorbereitet. Oder ich wollte mich vorbereiten. Und es war für ein So.
Für den Anfang ganz gut.
Also, hallo Olli, hallo Georgios. Na dann, Frage 2, 3, 4. So, 4. Wie ist denn eigentlich die Brettspielszene konkret bei euch vor Ort? Das war die erste Frage von mehreren Fragen. Magst du, mag ich? Ich habe eine lebhafte kleine Spieleszene hier auf dem Land. Mhm. Ja, was soll ich sagen? Manchmal wäre es mir lieber, es würde ein paar mehr Leute geben hier im ländlichen Raum. Aber ja, ich habe meine feste Gruppe. Ich weiß, dass es mehrere Gruppen und Treffen gibt in der größeren Region. Lustigerweise oder schönerweise auch immer an einem anderen Tag. Also wir sind immer zum Beispiel am ersten Donnerstag im Monat dran. Betonung auf Donnerstag. Es gibt ein Treffen, das immer freitags ist. Es gibt ein Treffen, das immer Montag ist, Dienstag. Und gut, samstags gibt es immer wieder mal verschiedene. Das gibt schon auch. Aber wir haben jetzt nicht diese Riesenauswahl wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Ich bin froh hier auf dem Land. Wir haben 2000 Einwohner. Wir haben ein Spieletreff einmal im Monat im örtlichen Sportheim. Das wird ehrenamtlich bewirtet. Und in der Regel sind wir so um die 20 mal 25 Leute. Es gab schon Abende mit 4. 4 reicht. Du weißt, ein Spiel, 4 Leute, passt. Wir hatten bisher aber auch schon Abende mit 30 Leute. Und das wirklich Schöne war jetzt dieses Jahr im Februar, also jetzt erst kürzlich, es waren 39. Haben sich zwei, eine große und eine kleine Gruppe noch zusätzlich angemeldet. Die üblichen Verdächtigen waren da. Da kommen ja auch nicht immer alle jeden Monat, hat auch nicht immer jeder Zeit. Aber es waren 39. Da war ein ganzer Verein dabei mit Rentner. Die waren tatsächlich noch älter wie ich. Unfassbar. Und haben sich Spiele zeigen lassen. Ja, sie haben keine großen Strategie-Dinger, auch keine kleinen Strategie-Dinger. Wir haben jetzt kein Faraway gespielt. Was fällt mir noch ein auf die Schnelle? Ja, so wir nennen es mal mittlere Spiele. Sie hatten Spaß mit Flip 7, sie hatten Spaß mit Hack-Mack. 3 Stunden lang. Was willst du mehr für die Leute? Die haben gekommen, die waren neugierig. 6 Stunden. Ja, aber nicht 6 Stunden Flip 7. Doch in anderer Gruppe. Es war für mich anstrengend vom Erkläraufwand her. Weil Leute, die selten bis wenig spielen, tun sich doch schwerer auch mit einfachen Regeln, wie jetzt bei Hack-Mack. Also Flip 7 war noch besser zu verstehen wie Hack-Mack. Trio lief noch und das habe ich allerdings dann auf einen Tisch gebracht, noch Fujikato. Und sie hatten Spaß. Und was willst du dann mehr? Und wenn sie dann sagen, oh, wir kommen mal wieder, alles gut. Und dass das auch im kleinen Bereich funktioniert, finde ich super. Es funktioniert sicher auch bei den größeren Treffen in der Großstadt. Nur da behaupte ich jetzt einfach mal, da fallen die Leute vielleicht weniger auf, die einfach mal reingucken. Hier bei uns auf dem Land, wo normalerweise sich an dem Donnerstag alle kennen sich, da, so wie 4 da sind, setzen die an den Tisch und fangen an. Die einen machen was Komplexes, die anderen machen was Lustiges. Es geht immer. Und wenn dann Leute kommen, die sagen, ich will mir das mal angucken. Und andererseits, jeder von uns kennt auch die Leute, die man so trifft. mit dem man redet über den Spiel. Ach ja, Spieleabend habe ich schon so oft gehört. Ich wollte ja schon immer mal kommen, ich muss es unbedingt mal in Angriff nehmen. Denke ich immer, sei doch ehrlich, sag ich, habe ich gehört, aber interessiert mich nicht. Und nicht immer, ha, ich wollte schon immer mal kommen. Weil von den Leuten, die ich gesagt habe, ja, ich wollte schon immer mal kommen. Wenn da von 100 Leute zwei kommen, dann ist also wirklich Gefühl von mir. Vielleicht liegt es auch hier in der Region oder ich möchte es eine Szene nennen hier. Aber das hörst du so oft. Ich kann schon immer mal kommen wollen. Ja, dann komm halt mal. Ja, ich kenne da niemand. Ja,
ich glaube,
da kennst du schon mal mich. Also.
Aber ich glaube, ich würde denen ehrlich gesagt mehr Willen zusprechen. Ich glaube, die Hürde, sich auf ein Spieletreffen, gerade auf ein öffentliches Spieletreffen einzulassen, ist eine andere, wenn man mit Spielen keinen Kontakt hat, also wenn man da keinen richtigen Bezug zu hat. Es geht ja auch viel damit, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich Leuten Spiele näher gebracht habe, die vielleicht die Sachen nur aus der Kindheit kannten oder nur so am Rande mitbekommen haben, ist meistens, dass ihr Verständnis von Spielen zum einen halt stark von der Kindheit geprägt ist. Klar, weil dass sie, als sie möglicherweise die Spiele kennengelernt haben, dann sind sie überrascht, wie kompliziert und vielfältig die Spiele sein können. Aber viel wichtiger ist, dass die emotionale Bandbreite von den Spielen, also welche Art von Erlebnis kann ich haben bei einem Brettspiel, welche Art von Gemeinschaftserlebnis kann ich haben, halt auch sehr stark davon geprägt ist und zum Teil auch sehr stark eingeschränkt ist. Ich kenne zum Beispiel viele Leute, die nicht so richtig Lust hatten auf Brettspiele, weil sie dieses Gegeneinander nicht so mochten. Sie hatten halt negative Erinnerungen daran aus der Kindheit, wenn man gegeneinander gespielt hat und wenn man dann quasi als Zehnjährige, als Elfjähriger, wie auch immer, einfach so ergriffen war von einem Spiel, das total schlecht lief und man einfach den Tränen nahe war, wie das halt bei Kindern durchaus mal passiert, was halt auch nichts Schlimmes ist. Das ist halt nichts, wonach sie sich sehen, wo sie sagen wollen, oh, jetzt könnte ich wieder mich an den Tisch setzen, nicht so mit erwachsenen Leuten, und am Ende rege ich mich genauso auf wie damals. Das ist so das, was so im Hintergrund schwirrt. Ich kann mir das schon vorstellen, dass da eine ziemliche Hürde ist, diese Art von Erlebnis in einem öffentlichen Spieltreff mit Leuten, die man nicht kennt, nicht unbedingt nochmal zu machen, aber vielleicht Gefahr zu laufen, dass das nochmal passiert. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
Oh, apropos Hürde. Da fällt mir noch eine Hürde ein. Und die kann ich auch wirklich gut nachvollziehen. Ich bin ja alleine, heißt die Hürde. Das heißt, einer, der sich überlegt, ich will da mal hin, der tut sich schon schwer. Ich kenne da niemanden, ich kenne vielleicht einen. Boah, ich weiß nicht, ob ich mich dahin traue. Wenn die aber zu dritt oder zu viert sind, dann als Gruppe, wir wissen ja, in der Gruppe sind wir alle stärker, als Gruppe nimmst du dann schon eher, ach komm, lass uns mal dahin gehen. Und ich glaube, das funktioniert auf jeden Fall auch besser. Weil dann sind sie nicht alleine.
Ja, da kann ich dir ehrlich gesagt, kann ich dir vom eigenen Leib, das kann ich dir sehr schön bestätigen. Denn hier in Berlin zum Beispiel, ich weiß, dass es irgendwie wo recht viele öffentliche Spieltreffs gibt, über ganz, ganz über Berlin verteilt, an verschiedenen Tagen.
In einer Stadt?
In einer Stadt.
Glaube ich.
Ich weiß. Aber wie jeder weiß, Berlin ist in Wirklichkeit 7 Dörfer. Aber ich weiß, da gibt es eine Menge. Und ich habe mich da auch irgendwie, ich hab mich nie überwinden können, da alleine hinzugehen, aus sehr ähnlichen Gründen. Ich meine, die Spiele sind nichts Neues für mich, die Sachen, aber ich finde es auch komisch, mich dann quasi da aufzutauchen, mich an einen Tisch zu setzen mit Leuten, die ich nicht so richtig kenne. Und dann falle ich halt nicht in dieses Klischee von, oh, ich kenne nur Mau Mau und ich habe damals Kanasta mit meinen Eltern gespielt, sondern ich habe halt ein paar Spiele hier. Ich habe halt dezidierte Meinungen und Ansichten. Und sich dann halt an einem Tisch zusammenzusetzen, finde ich halt komisch, mich also als Einzelperson. Also das leuchtet mir total ein. Aber letztendlich der andere Grund, weshalb ich auch nicht so viel mehr über die Berlin-Brettspiel-Szene sagen kann, außer dieser Sache da, ist halt, dass ich da 2-3 Spielrunden habe, mit denen ich regelmäßig spiele. Und das mehr Zeit habe ich nicht, muss ich sagen. Und also mit Familie und Arbeit und tralala. Dass ich dann noch eine Gruppe aufmachen könnte und noch irgendwelche Gruppen besuchen könnte. Und ich bin auch, glaube ich, im Alter werde ich halt immer so ein bisschen, ich glaube, ein bisschen Sozialphobiker, weil die Chance, dass ich mich an einen Spieltreff bewege, wo dann Leute sind, mit denen ich mich nicht beschäftigen will, weil die einfach komisch spielen, so verbissen spielen oder so, weiß ich nicht, das Spiel auf eine Art und Weise ernst nehmen, die mir keinen Spaß mehr machen kann.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das, wie gesagt, und ich spreche hier nicht, dass diese Leute so nicht ihr Spaß haben sollen oder dürfen. Absolut nicht. Also, wenn die quasi super kompetitiv spielen wollen und auch die Regeln knallhart und so, es mag nichts für mich sein, aber ich finde es völlig in Ordnung, dass sich Leute finden, die genauso spielen wollen, da super Spaß dran haben. Das finde ich toll, aber ich möchte nicht an diesem Tisch sitzen. Ich brauche da eine gewisse Lockerheit, sonst fühle ich mich halt einfach nicht wohl. Und ich finde es auch sehr schwer, das zu kommunizieren oder das, irgendwie Leute schnell zu finden, die vielleicht auch so ticken. Wenn ich Leute zum Beispiel in meine private Spielrunde eingeladen habe, so Menschen, mit denen ich mich angefreundet habe oder so, dann war das halt immer so ein dann habe ich so ein bisschen eingeschätzt, wie die so vom Typ sind. Und dann, wenn wir gespielt haben, habe ich schon sehr bewusst ein bisschen so den Ton gesetzt, was in Ordnung ist und was vielleicht nicht so cool ist. Also wie ernst man halt wirklich das Spiel nehmen darf an meinem Tisch. Das klingt so diktatorisch, aber letztendlich, ich lade Leute halt zu mir ein, zum gewissen Grad denke ich so, ich habe schon eine gewisse Vorstellung, was ich alles noch für einen tollen Spieleabend halte und ab welchem Punkt es halt kein toller Spieleabend ist, sondern nur ein anstrengender. Und das will ich halt nicht. Ich möchte halt nicht, dass der Spieleabend anstrengend wird.
Genau, ich will Spaß haben und dann darf ein Spiel, muss dann auch nicht durchgeklopft werden auf Tempo oder sonst was. Dann geht's halt mal doppelt so lang, weil man nebenher noch redet oder sonst was, aber ich will dann einfach Spaß haben. Aber ist ja wieder was anderes. Ich habe ein privater Spieleabend. Ja. Die Frage bezog sich ja jetzt mit Brettspielszene vor Ort. Das sind ja dann allgemein, also alle fünf in Berlin und der eine bei uns hier.
Genau. Einen Anhänger möchte ich noch machen, weil du gerade gesagt hast, wegen man kann auch entspannt spielen. In letzter Zeit ist mir aufgefallen, ich mag es auch, wenn man Spiel mit einem gewissen Tempo spielt. Im Sinne von, dass man seine Züge nicht unbedingt totdenken muss, dass Fehler okay sind, dass Verlieren okay ist. Dass ein nicht irgendwie optimaler Zug auch in Ordnung ist, wenn es bedeutet, dass das Spiel einfach im Fluss bleibt. Dass wir alle quasi, ich glaube, das sind so Sachen, die wo ich halt in letzter Zeit öfter ins Stolpern gerate, wenn ich das Gefühl habe, okay, du nimmst das Spiel so ernst, dass du dir keinen Fehler erlauben darfst, also du hast dir selbst das auferlegt, jetzt, ich darf keinen Fehler machen auf keinen Fall, ich darf jetzt nicht diesen Punkt vergeuden, den ich mir hätte holen können. Und damit, da merke ich halt, wie das Spiel für mich einfach anstrengender wird, je ernsthafter man das Ganze nimmt. Und ich glaube,
ja, das mag ich auch. Das ist so verbissene Punktejagd, nee. In der letzten Runde dann geschaut wird, welche Optionen habe ich mit meinen letzten zwei Aktionen, damit ich dann noch, da kriege ich 5 Punkte, da kriege ich 6, dann habe ich aber in Summe, habe ich dann, und aber wenn der das macht nachher noch, dann könnte er mich noch holen, dann mache ich doch lieber, hey, mach deinen Zug.
Wobei, der letzte Zug, finde ich, der hat noch so einen Sonderstatus, es sind, glaube ich, die 35 Züge davor, in denen so gespielt wird, die ich viel schlimmer finde.
Nee, schlimmer finde ich es, wenn man es genau im letzten dann anfängt nachzudenken. Hallo? Ist an die Wand gefahren. Okay. Wie du sagst, 35 Runde lang an die Wand gefahren. Und in der letzten Runde meint man jetzt, man müsste das Optimum rausholen. Warum?
Das finde ich in Ordnung. Wenn du 34 Züge lang schnell spielst, also in einem angenehmen Tempo, und dann aber im letzten so sagen willst, ich will mal gucken, ob ich vielleicht diesmal noch. Das sei dir gegönnt. Oh. Wenn du die 34 Züge so spielst, damit du den 35. Zug, den letzten Zug schnell machen kannst, weil du mit 12 Punkte Vorsprung gewonnen hast, dann werde ich krantig. Also lieber ein langer Zug als 34.
Also gut. Wir sind eine Szene.
Ja. Das stimmt.
Genau. Magst du noch ein bisschen was dazu sagen zum zweiten Fragenteil? Über Georgios was zur Brettspielszene in Griechenland sagen kann?
Jein. Ich kann sagen, ja, es gibt sie. Ich kann sagen, es gibt sogar eine Brettspiel-Medienszene in Griechenland. Also Leute, die YouTube-Kanäle auf Griechisch machen, in denen sie Spiele vorstellen, in denen sie Spiele auch erklären. wie man das halt von hier hierzulande auch kennt, es gibt halt auch ein paar Verlage in Griechenland, die da auch zum Teil eigene Spiele, auch zum Teil einfach nur lokale Spiele, also für den griechischen Markt nur entwickeln. Und auch da gibt es die Bandbreite von quasi das, was wir so Familienspielen nennen, bis hin zu Mittelkennerspielen und vereinzelt meine ich sogar Dinge im Bereich der Wargames gesehen zu haben. Also das gibt es durchaus und es gibt auch griechischsprachige Designer, die der eine oder andere vielleicht schon mal gehört hat. Der eine ist Vangelis Bayardakis, der hat unter anderem Kitchen Rush gemacht. Er ist aber auch, glaube ich, involviert gewesen bei Hegemony, also zwei Spiele, die durchaus ein bisschen weiter voneinander entfernt stehen. Dann gibt es noch den Designer von When I Dream, Christa Saklis, den habe ich damals mal kennengelernt, als er das Spiel vorgestellt hat, seine erste Auflage und mit dem griechischen Verlag, sehr netter Typ, der damals noch bei der Marine war, ich weiß nicht, ob er immer noch in der Marine ist. Also die Szene gibt es, ich war auch in Brettspielcafés, das war echt cool, das hat echt Spaß gemacht, im griechischen Brettspielcafé mit meiner Familie, was war es nochmal, ich glaube, Tales of Turkana zu spielen und dann eine griechische Pizza zu essen, das war sehr, sehr cool. Ich glaube, sie unterscheidet sich nicht großartig, außer halt vielleicht die Größe. Für den Fall, dass es jemand auf Wikipedia nachlesen möchte. Die Bevölkerung Griechenlands ist nicht ganz so groß wie die Bevölkerung Deutschlands. Entsprechend ist auch die
Pizza
anders. interessanterweise, auf der Pizza ist griechischer Käse drauf, statt halt, was man so kennen würde, Mozzarella oder Gouda. Also hier ist manchmal
Gouda drauf. Oder Döner.
Mozzarella. Uff. Das ist ganz spannend, weil also der griechische Käse, meistens Kefalotiri, der hat einen anderen Geschmack und wenn ich an Griechenland eine griechische Pizza gegessen habe, man merkt den Unterschied. Also alles andere ist sehr ähnlich, aber der Käse drauf ist anders und dann ist auch das Geschmacksprofil anders. Ich mag es, aber es ist halt einfach anders, ungewohnt.
Schafskäse?
Ja, glaube ich, gibt es auch.
Okay.
Aber es ist auch so ein ganz normaler Hartkäse.
Hm.
Also ein bisschen wie, also ja, man könnte ihn vielleicht mit Parmesan vergleichen. Aber er ist halt ein bisschen dicker, ein bisschen. Ich glaube, ein bisschen fettiger. Genau, okay. Die Brettspielszene ist halt kleiner. Sie hat einzelne, hat wie auch hier einzelne Flecken, die ein bisschen intensiver sind. Ich glaube, was ich noch nicht ganz einschätzen kann, womit ich mich gerne mal näher beschäftigen will, ich habe den Eindruck, dass zum Beispiel die portugiesische Szene ziemlich kopflastig ist. Ich habe den Eindruck, dass die französische Szene sehr, sehr auf die Grafik fokussiert ist, dass die italienische Szene in letzter Zeit sehr viel mehr auf die mittel- bis etwas komplexeren Euros abgeht. Die spanische Szene geht auch so ein bisschen in den Bereich. Natürlich, die anderen gibt es auch, die anderen Facetten des Spektrums, aber so prägend für die Szene scheint bestimmte Ausrichtungen zu sein. Und ich muss zugeben, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich die Ausrichtung in der griechischen Szene einschätzen würde. Ich kann nicht ganz sagen, ob da vielleicht die Familienspiele irgendwie prägender sind, ob da vielleicht die mittelschweren, so die Euro-lastigen Spiele prägender sind, ob da vielleicht die Wargame-Ecke stärker ausgeprägt ist als in anderen Ländern. Da weiß ich leider noch nicht genug über die einzelnen Clubs und so in Griechenland, die da so spielen, so was da so im Gespräch ist, worüber da viel gesprochen wird. Aber ansonsten ist die Szene, glaube ich, zumindest von den Strukturen her, nicht grundlegend anders als hier. Es gibt Clubs, es gibt öffentliche Veranstaltungen, es gibt Brettspielcafés, es gibt Verlage und das alles pendelt sich da so ein bisschen ein. Aber sehr viel tiefer kann ich da leider auch nicht gehen.
Du könntest ja ganz diplomatisch sagen, was ja auch nicht gelogen ist, in Griechenland spielt man seit der Antike.
Ja,
ist ja richtig.
Das ist ja richtig. Vermute. Vielleicht sogar vorher, aber ich war noch nicht da.
Wo? Antike?
Ja, da war ich noch. Ja, also vorher. Vor der Antike war ich noch da. War ich noch nicht da. Antike schon. Da haben angespielt, das kann ich bestätigen.
Ja, gewürfelt. Viel ja. Gewürfelt, aber viel Mühle.
Genau. Apropos, was man gespielt hat. Ich finde, das wäre vielleicht ein ganz, ganz schöner Schlenker jetzt in das Finale der heutigen Folge, dass wir vielleicht ein, zwei Worte darüber verlieren, was wir so gespielt haben. Vielleicht gibt es ein paar interessante Sachen. Ich kann kurz zwei, drei Sachen erwähnen, die ich gerade gespielt habe, die mich gerade durchaus erfreut haben. Und ich versuche, mich sehr kurz zu halten.
Schieß los.
Also. Ich habe gespielt, ich habe jetzt nicht mal der Herr der Ringe, die zwei Türme, das Stichspiel auf den Tisch gebracht. Eine Fortsetzung von der Herr der Ringe, die Gefährten, das Stichspiel, welches ähnlich funktioniert, eigentlich fast gleich. Es gibt leichte Änderungen. Die Karten sehen genauso hübsch aus. Es ist immer noch ein Stichspiel, das man kooperativ spielt. Und jede Mitspielende hat halt eine Figur, die bestimmte Ziele hat, die man erreichen muss und so weiter und so fort. Mein Eindruck ist, dass die zwei Türme kniffliger ist als die Gefährten. Die Gefährten schienen mir ein sehr viel man kam sehr viel lockerer rein und dann wurde es ein bisschen kniffliger. Und ich glaube, die zwei Türme fängt schon etwas kniffliger an im Vergleich zu den Gefährten. Ich habe es noch nicht sehr viel gespielt, ich bin nicht so weit in die zwei Türme, deswegen weiß ich nicht, was später noch kommt. Aber es ist ein bisschen kniffliger. Aber gut. Ich habe gespielt Last Minute, das, glaube ich, jetzt dieses Jahr bei irgendeinem Verlag noch mal rauskommt. Ich glaube Pegasus, ich bin mir nicht sicher. Ein kooperatives Bombenentschärfungsspiel in Echtzeit. Einigen Leuten geht jetzt wahrscheinlich die Hutschnur flöten oder sie denken gleich so, ah, muss ich nicht hinhören, Echtzeit, mag ich nicht. Ich find's gut, es macht Spaß, es ist witzig, es ist lustig, es ist einfach, ja, schöner kleiner Absacker oder Starter für den Spieleabend, kann ich wirklich empfehlen. Zwei Sachen noch und dann bin ich durch. Ich habe gespielt, das habe ich ja vor kurzem angeteasert. Ich habe Cuba Libre gespielt. Ein Coin, ein sehr altes Coin, das zweite der Reihe, meine ich. Die Leute in der Szene streiten sich, ob es ein Wargame ist oder nicht. Es gibt viele Leute, die sagen, es ist kein echtes Wargame. Es gibt Leute, die sagen, das ist quasi ein Wargame. Ich will mich da nicht einlassen, aber so, ich will zumindest damit kurz umreißen, in welchem Milieu man sich da bewegt, wenn man über Cuba Libre spricht. Wie gesagt, das habe ich solo gespielt, war ganz cool, hat mir Spaß gemacht, war flüssiger, als ich erwartet habe.
Cuba Libre und war flüssiger, als ich erwartet.
Schöner Satz. Fand ich auch. Genau. fand ich ganz cool. Ich hoffe, dass ich es demnächst noch nicht solo spielen kann. Ich glaube, das ist doch dann, ja, ich habe ARX, die Erweiterung, angefangen, für die Leute, die es interessieren sollte. Die ARX, die Erweiterung, ist schon besser als das Grundspiel, finde ich, aber ich weiß nicht, ob es sich lohnt, gleich mit der Erweiterung anzufangen oder ob die Erweiterung als solches irgendwie sich lohnt. Ich bin unentschlossen. Ich will noch nicht sagen, dass es sich nicht lohnt. Nein, ich will noch nicht sagen, dass es nicht gut ist, so rum. Es gibt sehr viele Sachen, die mir daran gefallen, aber es gibt ein paar Sachen, die mich daran stören. Und ich rechne damit, dass ich wenige tausend Worte irgendwann dieses Jahr schreiben werde, sobald ich wieder schreiben kann. Und das Gleiche gilt auch für die anderen Spiele, die ich erwähnt habe. Das sind alle Spiele, über die ich noch vorhabe, was zu schreiben, sobald ich wieder des Schreibens fähig bin. So, das habe ich gespielt. Olli, was hast du
gespielt? Ja, bei mir war es nicht so viel in letzter Zeit. Das war zum einen im lockeren Familienbereich ein, bitte nicht erschrecken, Plättchenlegespiel. Aber mit einem.
Oh, was ist das denn für ein Spiel? Das heißt, ja, höre ich ja zum ersten Mal.
Ja, ein besonderer
ganz, Dreh. Ein ganz schon neues dabei. Konzept.
Ja.
Aha, okay. Man nimmt also diese Plättchen.
Genau, und legt sie hin. Dann
legt man sie. Ja. Clever.
Und ich spreche jetzt von Wispwood von Jack's Game Edition. Hat mir gut gefallen. Hat es, muss ich dazu sagen, ist jetzt ganz aktuell. Also, wir haben jetzt eine Partie gespielt, hab's kennengelernt. Möchte es auf jeden Fall nochmal spielen. Es hat Spaß gemacht, was einen gewissen Dreh hat. Also wir müssen Tetris-mäßig legen. Zuerst in einem 4x4-Raster. Und jede Figur, die wir legen, also jedes Polyomino, besteht aber aus Einzelquadraten. Eines dieser Quadrate nehme ich mir aus der zentralen Mitte, von dem Tableau, und kann dann entscheiden, je nachdem, wo ich es wegnehme, welche, ich nenne es jetzt einfach mal Tetris-Form, ich damit machen möchte. Möchte ich zum Beispiel eine einfache Zweierform machen, nehme ich noch ein neutrales Plättchen dazu. Neutrales Plättchen heißt, das ist ganz normales Plättchen, bloß umgedreht mit der Rückseite. Und lege dann diese beiden. Ich möchte ein Dreieck nehmen, also 1, 2, 3 und einer drunter. Dann nehme ich einfach zwei neutrale Plättchen dazu. Und dann pusse ich mein 4x4-Raster zusammen. Und wenn es dann alle haben, wenn die Runde dann also fertig ist, dann gibt es eine kleine Zwischenwertung und dann werden aus meiner 4x4-Auslage wird alles abgeräumt, außer den offenliegenden Plättchen, den einzelnen. Dann kommt die zweite Runde, läuft genau gleich ab, aber jetzt habe ich einen 5x5-Raster. Jetzt wird es natürlich wichtig, wie ich meine Figuren da einpuzzle. Meine 2er, 3er, 4er, 5er Figur. Weil die gewisse Plätze ja schon belegt sind. Durch diese offenliegenden. Und die sind auch das, was nachher gewertet wird. Es gibt verschiedene Wertungskarten. Für jede Farbe der offenen Kärtchen gibt es eine Wertung. Die müssen zusammenlegen, die dürfen sich nicht berühren. Von da muss eine bestimmte Anzahl in der Reihe oder Spalte liegen. Lauter so kleine Bastelwertungen. Und nach der zweiten Runde mache ich das Gleiche. Alles, was verdeckt ist, räume ich ab. Dann kommt die dritte und letzte Runde im 6x6-Raster. Auch da liegt natürlich jetzt einiges offen und ich muss versuchen, drumherum zu puzzeln, um wieder die Wertungskarten zu erreichen. Der Dreh mit dem Liegenlassen hat mir richtig gut gefallen und ich denke nur, werden wir jetzt in nächster Zeit noch ein paar Partien spielen. Das zweite, was ich gespielt habe, jetzt über Dezember, Januar, Februar, war Forestry von Pegasus Spiele. Die Waldwirtschaft ist Expertenspiel, gefällt mir auch. Aber auch hier fehlt mir noch der letzte Dreh, hatten wir es ja heute schon davon. So ganz raus habe ich den Dreh hier noch nicht. Und das dritte ist es wieder ein bisschen einfacher, aber dennoch was Besonderes, und zwar Chichen Itza.
Jeder weiß es. Mal erzählt.
Ja, Stefan Feld, Queen Games. Die Mischung aus klassischem Stefan Feld, wie nennt man es? Engine Builder.
Feldsalat
in Kombination mit Ameritrash. Also ein relativ hoher Würfelglücksanteil dabei. Aber auch die Kombination ist echt gelungen. Gefällt mir auch gut. Da habe ich auch schon ein paar Zeilen dazu geschrieben. Und trotzdem spiele ich es noch weiter. Das war eigentlich in letzter Zeit jetzt alles. Ich bin privat, freizeitmäßig im Moment ziemlich eingespannt. Bin ich aber auch selber schuld, da ich intensiv wieder an meinem Buchprojekt arbeite. Ich hatte ja mal vor 7 Jahren die Idee, mir rauszusuchen, wo denn die Unterschiede liegen oder die Gemeinsamkeit liegen von Doc, Tack und Mensch, ärgere dich nicht. Und ob es da vielleicht ein gemeinsamer Vorfahre gibt. Das war vor knapp 7 Jahren, wie gesagt, habe ich die drei Spiele dann mal ein bisschen miteinander verglichen, mal ein bisschen nachgeforscht. Mittlerweile ist ein Riesenprojekt raus geworden. Ich habe mittlerweile, glaube ich, 92 verschiedene Spieltitel, alle aus derselben Familie, alles aus der Familie der Laufspiele, angefangen von ägyptisches Schlangenspiel, 5000 Jahre alt, bis rüber nach Korea zu Jut, auch ein Laufspiel, Patoli von den Azteken, ebenfalls ein Laufspiel, allerdings ist da mit den Regelüberlieferungen alles nicht so einfach. Auf jeden Fall ist da ein Riesenprojekt draus geworden. Mittlerweile ist auch zu einem Buchprojekt geworden, weil ich muss irgendwie mal hier ein Ende finden und das Ganze würdig abschließen. Und ja, da geht im Moment relativ viel Zeit drauf. Und wenn du mich jetzt sowieso schon fragst, ob mir da was fehlt, wie ich höre, hast du mich gerade gefragt.
Ja, habe ich dich gerade gefragt, ja.
Nutze ich jetzt mal die Gelegenheit für einen Aufruf nach draußen, in der Hoffnung, dass es viele Leute hören. Ich suche ein ganz besonderes Spiel, ein ganz bestimmtes Spiel aus diesem Genre. Und zwar nennt sich das Dog Tag. Dog wie Hund, Tag wie Tag, also beides mal mit G. Kommt aus Frankreich, kam dort auf den Markt.
Wirklich?
Kam auf den Markt bei Amazon in Frankreich, aber auch nur 2018, 2019 ist relativ schnell wieder verschwunden. Der Verlag war Blackbird aus Toulouse, auch den gibt es nicht mehr, konnte ich auch nicht mehr finden. Das Spiel selber wurde in Deutschland mal im Würzburger Freizeitmagazin vorgestellt, das kann man online noch abrufen, aber ich will das unbedingt haben. Ich habe die Regeln, die hat mir mal jemand geschickt. Alles gut, aber ich möchte es haben. Große weiße Schachtel, ist ein bisschen kleiner wie das Tack, also so circa 40 x 40 cm Holzbrett mit Halbedelstein, Murmeln drin. Und da müssen auf dem Markt noch ein paar rumschwirren. Also wenn es jemand hat und nicht hergeben möchte, nicht verkaufen möchte, alles gut. Aber nehmt bitte mit mir Kontakt auf bezüglich Bilder, ich brauche da dringend Bilder davon, denn das einzige Bild, das ich habe, ist von damals von Amazon, das heißt, die Urheberrechtsfrage des Bildes ist natürlich extremst kompliziert und ich hätte gerne in irgendeiner Form ein sauberes Bild, am liebsten natürlich selber gemacht. Also ich suche kein Doc, ich suche kein Tack, ich suche wirklich dieses Doc-Tack Und wenn jemand der Meinung ist, ich kenne hier noch eine exotische Variante, die auch dieses Prinzip hat, dürft ihr mir auch gerne schicken. Im besten Fall sage ich, oh ja, kenne ich nicht. Wobei, das ist vielleicht für mich auch der schlechteste Fall, weil dann habe ich wieder eine neue Aufgabe. Ich bin da wirklich offen und ich bin da vor allem extrem dankbar. Und es macht richtig Laune, was da für Dinger rauskommen, was da für Spiele auftauchen, sei das jetzt von der Azoren, wo aus Treibgut traditionell Spielbretter zusammengezimmert werden, nur um sie an Touristen zu verkaufen oder privat zu spielen. Also wirklich ganz, ganz tolle Sachen sind da rausgekommen. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja mal und ich finde dann tatsächlich einen Buchverlag und möchte diesen letzten Schritt dann auch noch gehen. Aber da würde ich mich nochmal melden und gebe die ISBN-Nummer durch, damit ihr alle gleich bestellen könnt.
Das ist gut, das ist gut. Willst du noch kurz vielleicht Bescheid sagen, wie man sich mit dir in Kontakt setzen kann? Am einfachsten, wenn man eh gerade zuhört.
Ah, wenn man eh gerade zuhört, ja. Entweder über das Kontaktformular auf spielevater.de, über irgendwelche Kontaktmöglichkeiten, die ihr auf bibel.de findet. Wenn ihr Kontakt habt zu anderen Bloggern aus dem Bibel-Netzwerk, haut die an und sagt, ich habe was von Olli, das kommt bei mir an. Das ist eigentlich am einfachsten. Also Discord, Website ist eigentlich am einfachsten. Ansonsten findet man mich auch in den üblichen Social-Media-Kanälen. Genau, also wie gesagt, ich würde mich tierisch
MySpace
freuen.
MySpace und StudiVZ, ne?
Genau. Und wie hieß der andere? Schüler-VZ darf ich nicht mehr. Ist jetzt genau. Ist rausgekommen, dass ich zu alt bin. Und auf diesem X-Ding braucht das gar nicht probieren. Das kommt nicht mehr an bei mir. Oder es kommt nicht, vielleicht an, aber es interessiert mich nicht.
Ich hoffe mal nicht.
Keine ja. Oder ansonsten so, halt das übliche Brieftaube geht auch.
Ja. Brieftaube und Rauchzeichen, wie immer.
Ja,
das kommt auf jeden Fall an.
Das kommt immer an.
So, ich glaube, wir haben es geschafft, die Stundenmarke locker zu reißen. Ich denke, wir haben einige Fragen beantwortet und sind dabei zielstrebig um Kopf und Kragen geredet. Mhm. Ich erwarte, dass das wie immer, naja, dass nach jeder Fragestunde-Folge apathisches Schweigen der Zuhörerschaft. Und deute das mal als uneingeschränkte Zustimmung zu allem, was gesagt wurde.
Genau. Und wehe, ihr schickt eine Rückfrage. Bist noch da?
Ja, ich bin noch da, aber die Verbindung war gerade total mies. Müsstest du vielleicht kurz dann rausschneiden danach. Ja. Also die Pause meine ich. Genau. Dann würde ich vorschlagen, wir machen die Katze tot und den Sack zu und die malen die Jalousien an und keine Ahnung, was man so am Ende eines Podcasts zu sagen hat, wenn man fertig ist.
Ach, solange du nicht sagst, wir machen den Sack tot, alles gut.
Okay, das machen wir nicht. Der Sack bleibt am Leben. Wir sleeven, jetzt weiß ich. Wir sleeven den Podcast jetzt mal ein und packen ihn wieder in den Schrank.
Genau.
So machen wir das jetzt. Okay. Olli, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Gleichfalls. War mir wieder eine Ehre, mit dir zu plaudern.
Ach, das ist nett. Gar nicht nötig, eine Ehre zu sein. Genau. Wir hoffen mal, die Leute, die bis jetzt durchgehalten haben, hatten ein wenig Spaß oder andere Empfindungen. Vielleicht haben sie sich ja quasi auch der Selbstwirksamkeit ermächtigt gefühlt und wollen diese jetzt in Aktion sehen oder irgendwas anderes. Könntest du uns gerne wissen lassen auf dem Discord oder auf, wie Olli schon erwähnt hat, den üblichen Social-Media-Kanälen. Ansonsten startet nächsten Monat der nächste Bibeltalk, dann wahrscheinlich auf jeden Fall ohne mich, vielleicht auch ohne dich, vielleicht mit zwei anderen Leuten, mit hoher Wahrscheinlichkeit schon.
Ja.
Und dann gibt es noch ein, zwei andere Bibel-Angebote, die wir jeden Monat haben. Wir haben die Kolumne und wir haben das Rampenlicht.
Genau, Rampenlicht am 10. Kolumne am Monatsende.
Genau. Falls ihr mal wissen wollt, was so quasi Bibel-intern nicht, aber was Bibel so generell so macht.
Bei der Kolumne kann man vor allem schön sehen und lesen, was dem einen oder anderen so durch den Kopf geht.
Ja.
Genau.
Genau.
Gut, dann sage ich mal Dankeschön, danke nach draußen.
Ich danke alle,
die den Podcast beim Autofahren hören. Fahrt vorsichtig, kommt gut an. Und
genau.
Tschüss.
Bis dann.
Ciao. Ich stoppe jetzt.
Ich habe auch gestoppt.
Ich Ich bin jetzt bei 1,19.
Das war Beeple Talk, der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Weitere Informationen unter www.beeple.de.